Herzlich willkommen. Ein klein bisschen geflunkert ist jetzt natürlich schon worden. Wir sind hier oben, ja, weil es diese Ausstellung gibt, aber wir sind natürlich auch hier oben, weil wir dachten, wir wollten das mal ausprobieren, was passt besser zu einem Abend über Schauerliteratur, als wenn Sie auf Folterstühlen sitzen müssen. Und unten hat es ja überall diese viel bequemeren Stühle und jetzt probierten wir das mal aus, sadistisch, mal schauen, wie das ankommt. Falls Sie es nicht wissen, wenn Sie zum ersten Mal hier sind, diese Ausstellung bezieht sich ja tatsächlich oder ist geboren aus einer kleinen Reihe von Vorträglein, die es hier gibt in loser Folge über Schauerliteratur, über klassische Schauerliteratur. Horror heute hat seinen festen Platz im Kino, im Streaming, in der Buchhandlung. Es ist sicher eine Nische, aber es ist eine vitale Nische. Aber das Vergangene ist vergessen. Das ist jetzt nicht immer so schlimm, denn es kommt ja beständig Neues hinzu. Man kann nicht alles präsent halten. Die AutorInnen, die ich hier vorstelle, hätten es zwar alle verdient, wieder gelesen zu werden, aber es gibt eben auch moderne AutorInnen, die auch gelesen werden wollen. Nun ist aber bei diesen 8 AutorInnen draußen, zu denen Götz Schneider die Texte gelesen hat und Stefan Dinter die Zeichnungen gemacht hat, die Sie sehen werden auf den Monitoren, nun ist da ein Autor dabei, der ist aus anderen Gründen vergessen. Der ist vergessen gemacht worden. Und da kann man jetzt nicht mal so sagen, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Darum heißt der Abend ja auch Karl-Hans Strobel, ein problematischer Fantast. Es gibt Menschen, wenige Menschen, die noch wissen, wer das ist, die sich vielleicht sogar empören würden, dass eine Stadtbibliothek in eine Ausstellung mit anständiger Schauerliteratur einfach einen Text von Karl-Hans Strobel schmuggelt. Auf der anderen Seite können Sie jedes bessere Literaturlexikon aufschlagen, also nicht die ganz allgemeinen, den großen Kindler oder so, da steht er nicht drin. Aber jedes Literaturlexikon, das sich mit Fantastik beschäftigt, und Sie werden den Namen Karl-Hans Strobel natürlich finden. Dort erinnert als einen der ganz großen Autoren deutschsprachiger Fantastik. Vor allem als einen der großen drei vom Beginn des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache, Hans-Heinz Evers, auch ein Vergessener, Karl-Hans Strobel eben und der Nicht-Vergessene, den man noch kennt, wenn auch meistens nur durch einen Roman, der Golem Gustav Meyrink. Diese drei waren lange die, ja, das bewunderte Triegestirn der Fantastik. Warum das nicht mehr so ist, erzähle ich Ihnen am besten von hinten her. Vom 10. März 1956 an, da stirbt dieser Karl-Hans Strobel in Perchtoldsdorf. Das ist ein Weinörtchen bei Wien. Das war mal selbstständig, dann war es Teil von Groß-Wien, dann war es wieder selbstständig. Ich weiß nicht, wie nett dieses Örtchen ist, aber ich weiß, wie unangenehm der Tod von Karl-Hans Strobel dort war. Der starb im kleinen Altenheim, was jetzt nichts Vornehmes war, Sie dürfen da nicht ans Augustinum denken. Das war die Armen- und Obdachlosenversorgung. Das war die Notunterbringung für die Leute, die eben in der eigenen Familie als alte Menschen nicht mehr mitleben konnten. Und dort ist er gestorben am 10. März, nicht nur völlig verarmt, sondern auch völlig ausgelaugt. Seine ganze Welt war ihm zusammengebrochen. Er war gerade entlassen worden aus, ja, Kriegsgefangenschaft ist hier nicht der richtige Ausdruck, denn er war ja kein Soldat, aber aus Internierung und Zwangsarbeit. Die Sowjets hatten diesen Teil Österreichs auch besetzt und hatten sich Karl-Hans Strobel geschnappt und wollten ihn erstmal zu langer Strafarbeit einsetzen, was seiner kaputten Gesundheit wegen, der Mann war 69 und schon vorerkrankt, nicht möglich war. Aber so starb er da auf dem, was man sich wahrscheinlich wirklich vorstellen muss, als Pritsche. Und vorher hatte er gewohnt, ich habe leider kein schöneres Foto, auch ganz typisch, da gibt es keine Bildbände, wie hat Karl-Hans Strobel gewohnt, anders als bei Thomas Mann, Gott sei Dank gibt es die nicht. Das Igelhaus in Perchtoldsdorf, dort hat er 20 Jahre lang gewohnt, das war auch ein Treffpunkt. Das war beschlagnahmt, vorher geplündert worden von sowjetischen Soldaten. Und dann war das Eigentum eingezogen worden. Eingezogen als Eigentum eines Nazis. Völlig zu Recht. Das war nämlich Karl-Hans Strobel. Karl-Hans Strobel war in Österreich Nazi-Funktionär. Und zwar in seinem Bereich der Literatur ein hoher. Er war der Leiter der Reichsschrifttumskammer in Österreich. Sage ich jetzt mal so. Zusammenfassend, er war dann später eigentlich, die Nazis waren ja große Verwaltungskriegsfans untereinander und haben sehr rivalisiert miteinander. Später war das dann die Reichsschrifttumskammer Wien, der aber praktisch alle zugehörig waren, die in Österreich publizierten. Aber wenn Sie irgendwo lesen, er war der Leiter der Reichsschrifttumskammer Österreich, dann ist das vom Sinn her richtig. Er war das auch eine Weile, bevor die Nazis die Verwaltung umgestalteten. Und er war das, obwohl er Ärger hatte auf diesem Posten, mit Begeisterung, denn dieser Karl-Hans Strobel war ein überzeugter Nationalsozialist. Der ist nicht aus Karrieregründen eingetreten, sondern der ist aus inhaltlicher Überzeugung eingetreten. Man muss bei ihm sogar sagen, das ist einer, der sich sowas wie den Nationalsozialismus herbeigesehnt hat, bevor es die Nazis als Organisation gab. Sowas hat er sich gewünscht, zumindest bestimmte Aspekte dieses Nationalsozialismus. Auch vermutlich die ganz hässlichen, die ganz schrecklichen. Er war seiner Lebtage ein ziemlicher Antisemit. Ich weiß nicht, da gibt es keine Äußerungen, ob er vom Massenmord, vom Industriellen wirklich wusste, ob er ihn ahnte, ob er den befürwortete oder ob er dachte, naja, in der groben Sprache, die Nazis hatten, hat ja mancher wahrscheinlich gedacht, naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, das ist jetzt zwar nicht alles richtig, aber wir bauen ja die viel bessere Welt. Da weiß ich zumindest nichts drüber und habe nichts gefunden, aber wenn Sie die antisemitischen Spitzen, Sottisen und Figuren in seinen Texten lesen, die immer wieder nebenbei eingeschmuggelt werden, dann können Sie nicht anders als zu sagen, er war ein unangenehm fanatischer Antisemit. Das waren nicht nur die antijüdischen Sentiments der Zeit, die Sie in vielen Texten finden, was mal Leute hinschreiben, irgendeine Karikatur eines Juden, ohne viel drüber nachzudenken. Bei ihm war das anders. Und man findet Bilder von ihm. Goebbels war quasi sein Vorgesetzter. Ja, der war sehr gelitten bei der Nazi-Hierarchie, Karl-Hans Strobel, seiner Texte wegen, seiner Wegbereitung einer bestimmten Ideologie. Gerade Goebbels war ja ein Befürworter einer Propaganda, die man nicht merkt, die den Leuten nicht ins Gesicht schreit, wir erklären euch die Welt, wie sie sein soll politisch, sondern Abenteuergeschichten, Liebesgeschichten, in die nebenbei das Gift der Ideologie einfließt. Das hat er ja auch vom Kino verlangt. Die ganz schrecklichen Nazi-Propaganda-Filme, die heute noch im Giftschrank sind, sind Filme, die Goebbels so nicht gewollt hat. Der sagte, das ist eher kontraproduktiv. Goebbels war viel subtiler und gefährlicher als manche andere. Der wollte eine andere Art. Und darum hat man auch dafür gesorgt, davon ist hier das linke Bildchen, dass Karl-Hans Strobel 1937 zu seinem 60. Geburtstag die Goethe-Medaille bekam. Also, die Nazis haben ihn für einen der größten deutschen Autoren halten wollen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber er war ein Autor, der uns bis heute faszinieren kann. Und zugleich war er ein Nazi. Da sind wir jetzt mittendrin in einer der wildesten Debatten unserer Zeit, nämlich der Frage, ob der Künstler moralisch einwandfrei sein soll oder muss, damit wir uns mit seiner Kunst auseinandersetzen dürfen. Also anderes Wort dafür, die Cancel-Culture-Debatte. Kann ich Filme von XY schauen, wenn ich glaube, dass einer der Beteiligten, einer der Prominenten, ob Regisseur, ob Drehbuchautor, ob Produzent, ob Hauptdarstellerin, ganz schlimme Dinge getan hat? Kann ich die Bücher von XY noch lesen, wenn? Und so weiter und so fort. Hier haben wir solch einen Fall. Aber wir haben einen noch komplizierteren Fall, gerade für uns hier, für die Reihe Schaurig, die sich ja mit allen Arten älterer Fantastik beschäftigt, nämlich die Interpretation, die unter anderem der große schwedische Autor Lars Gustafsson mal formuliert hat, dass nämlich Fantastik, das Gruselige, das Übernatürliche, Fantasy, das Nicht-Reale, eine natürliche Verwandtschaft zu dieser bösen Ideologie habe, zum Faschismus. Dass es da eine schlimme Überschneidung gäbe, eine Grenzenlosigkeit, ein Hinüberdriften vom einen ins andere. Ist es so? Ist Karl-Hans Strobel solch ein Fall? Man könnte sich ihm jetzt annähern und sagen, na, das braucht es nicht für seine fantastischen Geschichten, von denen Sie eine ja da draußen haben auf einem Bildschirm, weshalb wir die heute jetzt nicht in Gänze vorlesen, wie das sonst hier der Fall ist in solch einem Schaurigabend, weil die haben Sie draußen, die können Sie im Laufe der nächsten Wochen irgendwann erkunden, die Geschichte der Kopf. Und die wird Ihnen verständlich machen, warum Freunde von Karl-Hans Strobel mit guten Argumenten sagen, das ist einer der Nachfolger in deutscher Sprache von E.T. Hoffmann, das ist jemand, dessen Fantasie in ihren besten Momenten, also die düstere Fantasie, die makabre, an die von Edgar Allan Poe heranreicht, warum dies einer der ganz großen Fantastikautoren unserer Sprache ist, dieser Österreicher. Aber man könnte ihn natürlich ein bisschen erklären, nicht entschuldigen, aber erklären, wie er geworden ist ohne Fantastik. Er ist geboren in Mähren, 1887, also in diesem Österreich-Ungarn, das ein Vielvölkerstaat ist, der viel komplizierter ist, als wir das heute wahrhaben wollen, also war, wenn Sie sich mit dem beschäftigen, dieser Vielvölkerstaat war ja eigentlich nicht verwaltbar. Und es gab beständige Rivalitäten unter den Volksgruppen, unter den Lobbys dieses Vielvölkerstaats. Und es gab diese beständigen Rivalitäten zwischen Ethnien und Sprachgruppen. Jeder glaubte, untergebuttert zu werden. Eben auch die deutschsprachige Gruppe. Und ihr gehörte dieser sehr konservativ aufwachsende Karl-Hans Strobel an. Er studierte Rechtswissenschaften. Geboren ist er in Iglau. Darum heißt es auch in einem Sprachspiel dann später, als in Österreich ist, das Igelhaus. Und ihn prägt ganz früh das Gefühl, dass jetzt erstmal nicht einfach nur blinder Nationalismus ist, zu einer Gruppe zu gehören, die gucken muss, dass sie ihren Platz an der Sonne behält. Dass sie die wichtigen Posten in der Verwaltung besetzen wird. Und nicht, das war jetzt bei ihm eben das Problem, nicht Plätze räumen muss für tschechischsprachige Kolleginnen und Kollegen. Vor allem muss man aufpassen, dass die Verwaltung nicht in tschechische Hände gerät, dass die Amtssprache tschechisch wird, dass Lehrpläne tschechisch werden und so weiter und so fort. Das war ein Gerangel. Ein Gerangel, das ausgetragen wurde unter Studenten, mit Schlägereien, mit Prügeleien. Es war eine beständige Rivalität, Straßenschlachten in Prag, beständiger Ärger mit der Polizei. Und er gehörte einer schlagenden Verbindung an. Er war Kursstudent und stolz darauf, da seinen Mann zu stehen in diesen Kämpfen gegen die Tschechen. Aber wichtig dabei ist eben das Gefühl nicht, die wachsen nicht auf in dem Gefühl, wir überrollen die anderen. Die wachsen auf in dem Gefühl, wir müssen uns wehren, um nicht untergebuttert zu werden. So wie die Tschechen auf der anderen Seite sagen, wir müssen gucken, dass wir nicht weiter untergebuttert werden von diesen Deutschsprachigen. Wir müssen zuschauen, dass wir hier wieder klar machen, das ist unser Land, das ist unsere Gegend, es sind unsere Verwaltungen, es sind unsere Schulen, es sind unsere Gerichte. Und er wird im Ersten Weltkrieg Kriegsberichterstatter. Und er schreibt erfolgreiche Bücher über die Studentenzeit in Prag. Und heute ganz wichtige Dokumente auch, von innen her positiv gesehen über das Leben dieser Kursstudenten, der farbentragenden Studenten, wie man sagte. Die sind sehr erfolgreich, aber als der Erste Weltkrieg zu Ende ist, da heißt es rum mit Österreich-Ungarn. Und da ist ihm noch viel klarer als vorher, es geht um alles für uns. Wir verlieren hier gerade was. Wir werden dort rausgedrängt werden. Kann man sagen, zu Recht historisch, das ist so. Aber dieser Zuschnitt am Schreibtisch der Siegermächte hat natürlich nicht nur im Westen, wir denken immer an den Westen nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Westverträge mit Frankreich, mit England nicht funktionieren konnten, dass die Weimarer Republik auf einem riesigen Pulverfass aufgebaut war, aber es war im Osten ja genau dasselbe. Und er gehört zu denen, die denken, wir haben die Heimat verloren. Die, die noch dort sind, sind eine Minderheit. Wir bräuchten, das ist ein in seinen Romanen immer wiederkehrendes Argument, wir bräuchten ein starkes Deutschland, das die Auslandsdeutschen beschirmen kann. Und es wurde ja dann auch die Rettung der Auslandsdeutschen, einer der Hauptzüge der Nazi-Propaganda. Der Beginn der Eroberung Europas war ja ein Beginn, dass die immer nur sagten, wir müssen Auslandsdeutsche schützen. Man sagte ja nicht, wir wollen das Sudetenland und dann den Rest der Tschechoslowakei, weil wir an die Rüstungsindustrie dort herankommen wollen, zum Beispiel an die Skoda-Werke, was ein realer Hintergrund war. Man sagte natürlich, es geht uns um die Auslandsdeutschen. Wahrscheinlich ging es Karl-Hans Strobel nicht um die Skoda-Werke, aber es ging um ein starkes Deutschland. Um ein Deutschland, das andere dann ruhig an die Wand drücken kann. Also da brauchen Sie für all das keine Fantastik. Es geht auch so. Man kann das erklären, wie er den Nazis anheimfällt. Und dann könnten wir jetzt also von den anderen Büchern weggucken und sagen, ja wunderbar. Er hat uns ja in der Sammlung Lemuria oder in Gespenster im Sumpf und in vielen, vielen anderen Erzählungssammlungen und Romanen. Er hat uns ja interessante Fantastik hinterlassen und dann schauen wir von den anderen Büchern einfach weg. Und da muss man zum Teil wirklich wegschauen. Ich lese Ihnen jetzt nur mal ein kleines Teilchen vor aus einem Roman, der 1936 erschienen ist. Also 3 Jahre nach der Machtergreifung. In Deutschland ist längst alles gleichgeschaltet. Er erzählt hier propagandistisch oft sehr geschickt wieder eine auslandsdeutschen Geschichte, eine Abenteuerfabel, wo er, glaube ich, sehr bewusst ganz viel auf Karl May rekurriert, Dorf in den Karpaten. Die wilde Geschichte eines Herrn Waldvogel, der erst in diesen Kämpfen nach dem Ersten Weltkrieg, in diesen Volksgruppenkämpfen da noch im Osten steht, dann zurückkehrt in ein Zivilleben und Kontakt bekommt zu Menschen, die sagen, möchtest du nach Sowjetrussland kommen? Da hat es nämlich Deutsche. in einem Dorf in den Karpaten. Die bräuchten einen Lehrer. Und nun geht er in die Karpaten und findet dort ein verstecktes Dorf. Ein Dorf, das durch Bestechungsgelder, die an einen Kommissar gezahlt werden, aus allen offiziellen Dokumenten vorerst herausgenommen ist. Ein Bergdorf, das verschwunden ist aus dem offiziellen amtlichen Bewusstsein der Sowjetunion, sodass die Deutschen dort nicht drangsaliert werden, so schildert er das, nicht betroffen sind von den furchtbaren Pogromen, die gegen deutsche Siedler im näheren Umfeld in den Karpaten verübt worden waren. Also so eine geheime Nische, ein bisschen wie diese geheimen Orte, die Sie in den Tarzan-Romanen von Edgar Rice Burroughs finden. Wer weiß, ob die nicht auch ein Einfluss waren, die wurden ja viel gelesen damals. Und die zittern aber, die sind völlig abhängig vom Wohlwollen dieses einen Kommissars, der als übler Bolschewik geschildert wird, als Schwein in unannähernder Menschengestalt, so muss man sagen, also wirklich auch ein wildes Propaganda-Hetz-Zerrbild, natürlich auch sexuell verworfen. Völlig abhängig davon auch, dass man das Bestechungsgeld weiterhin zusammenkratzen kann, die leben von Jahr zu Jahr. Und als er dort ist als Lehrer, merkte, denen fehlt auch ein Arzt. Und er hatte anfangs ja Medizin studiert, bevor er dorthin geholt wurde. Und nun kommen die Dörfler auf die Idee unter vielen Entbehrungen, wir schicken dich zurück, du bringst dein Medizinstudium zu Ende und dann kommst du wieder zu uns als Arzt. Und so, indem er uns diese kleine Gemeinschaft nahe bringt, zieht er uns natürlich völlig auf die Seite derer, die da nur Schutz wollen. Und Schutz ist natürlich, wenn es ein starkes Deutschland gibt, das Druck ausüben kann auf diese Sowjetunion, damit uns nichts passiert oder das uns irgendwann heimholen kann. Und dann gibt es das Kapitelchen, er ist in Leipzig und studiert, zwischenzeitlich wird er abgelenkt, da wird er fast in den Sumpf der Moderne gezogen, den er als ganz verworfen zeigt, da vergisst er sein Dorf in den Karpaten beinahe, wird dann aber wieder zur Ordnung gerufen, studiert wieder. Und dieses Kapitelchen heißt Soldat der Zukunft. Und dann kam, als die herbstliche Versammlungstätigkeit aufgenommen wurde, die große Saalschlacht, die mich eine Zeit lang ausschaltete. Wir hatten den Saaldienst übernommen und es geschah, was zu erwarten gewesen war. Die roten Sturmtrupps brachen ein. Und es entbrannte ein wüstes Gemetzel, in dem wir befehlsgemäß keine Waffen hatten, außer unseren Fäusten. Also so stellt er zum Beispiel die SA dar. Da hat die SA, die ganz ehrlich deutsch und zurückhaltend und mit Fäusten kämpft, während die Roten die Messer zücken. So ein ganz typischer Moment, der Empörung weckt. Man mag sich nicht vorstellen, wie solche Bücher auf jüngere Leser gewirkt haben mögen. Und solche Stellen, solche perfiden, geschickten Stellen finden Sie überall. Er sagt, ich war in Deutschlands braunes Heer eingetreten und gab mich meinem Dienst mit der Überzeugung hin, Soldat der deutschen Zukunft zu sein. Unter den ersten, die mir auf dem neuen Weg entgegenkamen, war Streckeisen, jener große, blonde Mensch, dem ich bei dem weihnachtlichen Treffen in Jöstadt begegnet war. Du brauchst nur immer zu denken, erklärte er mir, dass alles von der gerade entgegengesetzten Ecke angepackt werden muss. Gerade das Gegenteil von dem muss gemacht werden, was bisher gemacht worden ist. Dann hast du das richtige Ende erwischt. Bisher ist beraten worden. Jetzt wird befohlen. Bisher hat man irgendwo in der Mitte angefangen. Wir fangen von unten an. Bisher ist geleimt und gelötet worden. Jetzt wird im heißen Feuer des Glaubens geschmolzen und geschweißt. Aus ist es mit dem bürgerlichen Zeitalter und aus mit dem knallroten Götzendienst. Etwas völlig Neues geht an. Also er weiß schon, glaube ich, wie er eben die Jungen packen kann. Man sieht da die Verführbarkeit. Aber das sind doch ganz andere Geschichten, die fantastischen. Oder nicht? Ja, die sind sehr unterschiedlich. Er ist übrigens auch Herausgeber 3 Jahre lang der ersten deutschen Zeitschrift für Fantastik, die Texte und Bilder zeigt, der Orchideengarten. War kein Dauererfolg, war relativ teuer für damals, 1,20 Mark. Im ersten Jahr sind 18 Hefte erschienen, im zweiten 24, also sogar 2 pro Monat. Im dritten dann aber nur noch 12. Da war er Herausgeber. Und er hat ein breites Spektrum. Wenn Sie draußen die Geschichte der Kopf dann hören, dann haben Sie noch nicht den Fantasten Karl-Hans Strobl am Wickel. Der hat ganz viele Ansätze. Und er hat auch das, was ihn verbindet, zum Beispiel mit Alexander Moritz Frey, den wir hier mal schon vorgestellt haben. Er hat auch einen Sinn fürs Skurrile, fürs Abartige, fürs Ungewöhnliche, bei dem nichts Übernatürliches dabei sein muss, das aber so weit weg ist vom normalen Alltag, dass man sich zunächst durchaus vorstellen könnte, dass Übernatürliches hineingemengt ist. Er hat ein Faible für historische Geschichten, in denen er versucht, solch einen altertümlichen Ton oder unterschiedlich altertümliche Töne, manchmal zum Beispiel von Grimmelshausen ein bisschen angeregt anzuschlagen. Das sind, finde ich, nicht seine gelungensten literarischen Experimente. Aber Sie finden die fortwährend bei ihm. Selbst hier drin finden Sie manchmal expressionistisch-sprachliche Einsprengsel in einem Propagandabuch von 1936. Er fand ja auch als junger Mann Egon Erwin Kisch einen großartigen Reportageautor. 1916 ist eine seiner Geschichten in einer Sammlung Krieg der Gespenster, in dem Gustav Meyrink, eben Alexander Moritz Frey, er und weiß nicht wer noch, nicht viel, ist ein schmales Heftchen, eben Geschichten liefern vom Übernatürlichen im Krieg. Und da ist der Herausgeber Herbert Eulenberg. Herbert Eulenberg ist ein Demokrat, durch und durch, der in Deutschland blieb, der ist nicht ins Exil gegangen, aber wurde von den Nazis schikaniert. Seine Bücher wurden verboten, er hatte Publikationsverbot und er hat den Krieg mit Ach und Krach überlebt und war danach ein respektierter Autor. Er lebte nicht mehr lange, starb 1949, aber er hatte durchaus Kontakt zu sehr liberalen Menschen, dieser jüngere Strobl, der Fantastikautor. Und seine Fantastikgeschichten sind oft, das muss man ihm zu Ehren sagen, klüger als er selbst. In seinen Fantastikgeschichten haben sie oft Widerspruch gegen das, was er in anderen Büchern schreibt. Da äußern sich Figuren manchmal liberal. Oder da hat er einen sehr nachsichtigen, mitleidigen Blick aufs Absonderliche, aufs Andere, aufs Ausgegrenzte. Also sind die fantastischen Geschichten von ihm im Orchideengarten und anderswo, sind die seine Leumundszeugen? Können die sagen, ja, also nicht nur dürfen wir die noch lesen, sondern er war vielleicht gar nicht so schlimm, sondern er war auch so eine Jekyll- und Hyde-Figur, der was Gutes an sich hatte und was Böses? Wir müssen das, glaube ich, ganz grundsätzlich denken. Was heißt Fantastik? Fantastik heißt, es hat übernatürliche Kräfte, die Gewalt über uns haben. Fantastik heißt, wir sind erstmal ausgeliefert. Fantastik heißt, es gibt Entgrenzung. Die normalen Regeln gelten nicht. Und, ganz häufiges Fantastikthema, wenn man mit dem klarkommen will oder wenn man das überleben will, was sich nicht an die Regeln hält, muss man selbst regellos werden. Ganz häufiges Thema der Fantastik: Es gibt eine Vorbestimmung, Querstrich eine Vorsehung. Es gibt Stimmen des Blutes. Es gibt eine Genetik, gegen die man nicht an kann. Gerade das Böse ist determiniert, nicht reformierbar, dämonisch, muss vernichtet werden, gehört nicht zu uns. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Wir und dem Anderen in mancher Fantastik. Sie können Fantastik immer wieder auch demokratisch, liberal, progressiv, fortschrittlich lesen. Manchmal dieselbe Fantastik. Ist Dracula eine Geschichte der Fremdenangst? Der transsilvanische Graf, der nach London kommt und die moderne Gesellschaft bedroht? Ist es eine Migrantenhassgeschichte? Oder ist es eine Warngeschichte, wie die moderne Gesellschaft von Kräften des Alten, Überholten, schon Eingesargten wieder zurückgeholt werden soll? Und diesmal eine monströse Karikatur dieses früheren Adelsreiches, wo halt der Herr Graf nicht einfach als Graf herrscht, sondern als oberster Blutsauger. Ist es ein liberaler Blick auf die Sache? Ist der Biss, der jemanden zu Vampiren machen kann oder zu eben ausgesaugten Leichen, ist das die Bedrohung? Da werden welche durch das Böse aus uns herausgerissen? Oder ist es der Hinweis, jeder von uns könnte auch mal auf eine dunkle Seite gezogen werden, ohne Schuld? Wir müssen mal gleich vorsichtig sein mit Verurteilungen. Es wird ja ein Dracula darum gekämpft, die Truppen Draculas zurückzuholen in die Welt der Menschen, die Gebissenen zu retten. Also oft ist es die Frage, wie blicken Sie auf den Text? Sie können den Text nicht festlegen. Aber es gibt in der Fantastik dieses Element des Munkelnden, dieses Element des alles geht, alles ist jetzt erlaubt, um das Böse abzuwehren. Es ist eine nicht klärbare Frage, aber der Verdacht bleibt natürlich, dass das Fantastische per se in unterschiedlichen Spielarten quasi reaktionär sein kann. Wer als Leser, als Autor sich dem öffnen mag, denken Sie an eine harmlosere Erscheinungsform, die moderne Fantasy, die ja immer wieder sehr gerne von monarchischen, von adligen, von feudalistischen Strukturen erzählt. Königreiche sind in der Fantasy sehr viel häufiger als Demokratien. Und ein großes Thema klassischer Fantasy ist die Wiederherstellung des Königreiches. Ja, ein großes Thema ist, die falschen Werte hinauszukriegen und die richtigen wieder aufs Podest zu heben. Aber wer definiert, was die falschen und was die richtigen sind? Die Trumpianer in Amerika, die MAGA-Truppen, sagen genau das. Wir bringen die wahren Werte zurück. Wir retten Amerika. Wir scheiden nur das Gift der Linken und Liberalen aus, das dieses Land kaputt gemacht hat. Wir sind eine große reinigende Leber. Da gibt es Menschen, die das nicht so sehen. Aber Strobel ist ein faszinierender Autor, hat man ja damals schon gesehen, einige seiner Texte sind verfilmt worden. Ich lese Ihnen jetzt mal ein Beispiel vor und jetzt kommt der Moment der Publikumsbeteiligung. Es ist eine Geschichte, das verrate ich Ihnen jetzt schon, und das würden Sie nicht merken, wenn Sie so hineinlesen, weil es in einer Sammlung ist, in der die Geschichten auch durcheinander gehen und nicht nur fantastisch sind, in der Sie anfangs nicht merken würden, dass es eine Geschichte der Fantastik ist. Sie dürfen gerne die Hand heben oder rufen, für sich selber jeweils individuell und Sie müssen ja nicht abhalten lassen, wenn jemand vor Ihnen gerufen hat. Wann der Moment kommt, ich kann es nicht ganz vorlesen, so viel Zeit haben wir nicht. Wenn Sie sagen für mich, jetzt ist mir klar, wir sind in der Fantastik. Jetzt ist mir klar, wir haben die Realität verlassen. Die Geschichte spielt im Ersten Weltkrieg an der Ostfront des Ersten Weltkriegs. Der Wald von Augustowo. Wir waren unserer 5 Landsturmleute. Im Walde von Augustowo bei der Umgebung eines Sumpfes von unseren Truppen abgekommen. Die anderen gingen links herum. Wir rechts herum, einfach über ein paar daliegende Baumstämme. So kam es. Luftschütz ging voran und da muss ich jetzt gleich einen kleinen Einschub machen. Es kann jetzt sein, dass ich mich verlese. Ich lese ihn hier aus einem E-Book vor. Viele Texte von Karl-Heinz Strobel sind im Moment gar nicht zugänglich, weil sie nicht mal in Antivariaten sind. Die fantastischen Texte, die anderen kriegen Sie billig. Die fantastischen Texte können Sie für, je nach Zustand, je nach Erstausgabe, 90, 150, 200, 300 Euro pro Buch kaufen. Sowas wird gesammelt. Das Dorf in den Karpaten kriegen Sie für ein paar Euro, wenn es irgendein Antiquar hat. Der Orchideengarten, da ist im Moment, ich habe vorhin nachgeguckt, da können Sie alle 3 Jahrgänge, alle Hefte kaufen. Das Angebot ist beim einzigen, der es gerade hat, 4.300 Euro für diese Hefte. Also bei Fantastik reden wir sofort von solchen Sammlerpreisen. Es gibt aber E-Books von einigen Texten von ihm, die sonst nicht oder nur sehr, sehr teuer zugänglich wären und die sind miserabel eingescannt. Also gerade das lange geschweifte S wird dann oft als F erkannt oder umgekehrt. Das ist zum Beispiel was, wovon diese bis zur Unlesbarkeit durchsetzt sind, dann diese Texte, weil die ja in unserer heutigen Schrift vorliegen. Also nochmal, wir waren unserer 5 Landsturmleute im Walde von Augustowo. So kam das. Luftschütz könnte auch Lustschütz heißen. Ich weiß es nicht. Ich nenne ihn jetzt mal Luftschütz. Ja, das klingt ein bisschen heiterer. Luftschütz ging voran, balancierte über die beschneiten, glitschigen Stämme, schlug mit den Armen wie mit Flügeln, krächzte und hopste wie eine Krähe. Er war ein lustiger Kerl. Aus einem graugrünen Tümpel ragten zwischen geborstenen Eischollen 2 Hände mit verkrampften Fingern. Da war einer eingesunken. Aber den Händen war es nicht anzusehen, ob es einer der unseren gewesen war oder ein Russe. Gelbes, dünnes, vermodertes Sumpfgras war mit Schnee verfilzt wie Totenhaare mit Erdschollen. Dann machten wir unseren großen Fund. Eine schwere Spur zog sich durch den Schnee, der Wald war zerwühlt und zerstampft. Es fiel uns auf, dass die Bäume eingekerbt waren. Wir gingen der Spur ein Stück nach und kamen zu einer Mulde, deren Ränder um und um ganz und gar zermalmt waren. Die dicke Eisdecke des Wassers war zertrümmert, spitz starrten die Scherben durcheinander. Es bedurfte keines besonderen Scharfsinnes, um zu erraten, dass die Russen da wohl eines ihrer großen Geschütze oder gar ihrer mehrere versenkt hatten, um sie vor uns zu verbergen. Karl Samt zog Mantel und Rock aus, legte sich auf den Bauch und griff mit nacktem Arm in das schwarze Wasser, das schon wieder mit einer dünnen Eishaut überzogen war. Wenn das nicht etwa die große Flöte sei, meinte er, auf der die russischen Siegesberichte geblasen würden, so könne es ganz gut ein Geschützrohr sein. Wir freuten uns, dass wir den Russen dahinter gekommen waren und Simonides ließ jeden von uns einen Schluck aus seiner Cognacflasche machen. Dann zog er mit Karl Samt los, um die Meldung zu machen, und wir anderen 3 blieben indessen zurück, damit uns unsere Vögel nicht ausgenommen würden. Robert Eckler war die Rast sehr willkommen. Sein Herz hatte ihm gekündigt. Er war ein älterer Mann und als Schreiber eines Rechtsanwaltes allzu plötzlich aus dem Sitzen ins Laufen gekommen. Und in was für eine Art von Laufen? Er legte sich in den Schnee wie ein Winterhase. Luftschütz erzählte Witze. Es dauerte gut 3 Stunden, ehe die Kameraden zurückkamen. Sie waren unruhig und berichteten, dass sie trotz eifrigsten Suchens keinen Schimmer unserer Leute hätten entdecken können. Luftschütz war ein wenig ärgerlich. Nun hätten sie 3 Stunden verpasst und vom Tage sei nicht mehr viel übrig und dabei hatten sie bloß den eigenen Spuren nachzugehen brauchen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Karl Sand machte ein mürrisches Gesicht und hockte sich in den Schnee. Wenn er es so gut verstünde, so solle er es doch selbst versuchen. Man käme an eine Stelle, wo der Wald nach allen Richtungen hin zertreten sei, und da solle sich einer auskennen. Wortlos packte Luftschütz sein Gewehr und stiefelte in den Schnee. Ich folgte ihm, aber auch wir suchten vergeblich. Es verhielt sich so, wie die Kameraden gesagt hatten. Die Kerben in den Bäumen führten zu einem Hexentanzplatz von Spuren, aus dem keine als die richtige mit Sicherheit zu bestimmen war. Wir zogen der wahrscheinlichsten nach. 3 Russen lagen im blutgeröteten Schnee, aber sie waren tot und konnten keine Auskunft geben. Laut zu rufen oder zu schießen war gefährlich, denn ebenso gut wie die unseren konnten auch die seinen dadurch herangelockt werden. Der ganze Wald steckte ja voll versprengter Russen. Wir verbrachten die Nacht eng aneinander gepresst in einer Schneehütte, die wir uns unter einem Riesen von Fichte schaufelten. Einer von uns hatte immer die Wache, denn man hörte bald ferner, bald näher ein Heulen, und wir zweifelten nicht, dass in diesem unendlichen Winterwald Wölfe ihr Wesen trieben. Da können Sie doch jetzt nur sagen, er geht da sehr realistisch rein eigentlich, dass man den Weg verliert. Aber dann kommt schon so dieser Hexentanzplatz. Die Wölfe sind auch noch realistisch für diesen Wald im Osten, vor allem als Topos der Literatur natürlich. Osten, Wald, immer große Wolfsrudel natürlich. Da gibt es ja diese vielen Schauer und Gruselgeschichten um Wölfe. Und tatsächlich wird dies jetzt noch eine ganze Weile bleiben, eine scheinbar harte Weltkriegsgeschichte über ein paar Versprengte und wird dann doch zu einer Werwolf-Geschichte werden. Wald von August Tovo. In anderen Geschichten geht er ganz anders vor, in die steigt er ganz anders ein. Er ist ein Mann der Widersprüche. Er hat dann zum Beispiel auch wieder 1916 aus dem Krieg da launiger, weil er seine Aufgabe eben in der Mobilisierung der Heimatfront auch sah, Der Krieg im Alpenrot veröffentlicht. Aber es gibt auch ein Buch von ihm, Worte Poes, über Edgar Allan Poe, den er also nun wirklich gekannt hat, gelesen hat, in sich aufgesaugt hat. Was fangen wir an mit diesem Mann? Was machen wir mit einem, der uns packen kann, der uns hineinziehen kann und der, ich habe Ihnen ja vorhin 1, 2 kleine Beispiele gesagt, der in seine Texte einbaut, versteckt manchmal sein Weltbild. Da war es jetzt sehr offensichtlich, auch wenn er nicht SA sagt, eingetreten in das braune Heer der Zukunft, da wissen Sie dann Bescheid. An anderen Stellen könnte das ja säuselnder daherkommen, dass wir es nicht gleich merken, was wir schlucken, dass wir die Verschlüsselungen von was nicht so leicht bemerken. In diesem Text, Der Wald von August Tovo, haben wir dann zum Beispiel das Problem, diese 3 Soldaten werden also wirklich dann auch eine menschliche Hütte finden. Nicht diese Schneehütte, die sie sich selber bauen, sondern ein Hüttlein, in der ein Paar wohnt. Aber der Mann, der erstmal unter die Tür tritt, wird geschildert eigentlich als Ungeheuer, als Unhold. Fast als Oger. ein riesiges, ungeschlachtes Bündel Muskeln, das da grunzend in der Tür steht und eigentlich sofort zur Gewaltausübung bereit ist gegen diese erschöpft heranwankenden Soldaten. Wir sind im Osten. Ist es das Bild, das Propaganda-Zerrbild des Untermenschen, der im Osten im Wald lauert und gegen den wir jetzt eigentlich das Gewehr erheben müsste und sie tun es nicht und es wird zu ihrem Schaden sein? Denn dann kommt das Weib des Hauses von hinten und zerrt diesen Kerl erstmal zurück und sie scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Der ist sehr mürrisch, sehr aggressiv, der will immer wieder auf diese Menschen los, diese deutschen Soldaten. Die Frau, die aber auch nicht sympathisch ist, die geschildert wird als Weib. So eine Schmuddelvariante einer Verführerin. Auf diese Soldaten wirkt sie halt als, ja, fast Succubus. Zumindest auf einen von denen. Da liegt plötzlich diese Witterung von Sex mitten in dieser Welt, wo es gerade nur ums Erfrieren und Verhungern ging. Auch das hat was von Dekadenz, Verworfenheit, Liederlichkeit. Also das Natürlichste der Welt ist plötzlich unnatürlich. Und einer von den Soldaten flirtet mit dieser Frau, aber auch er bringt eines nicht fertig, das, was zu essen auf den Tisch kommt. Dieses Pärchen beharrt darauf, wir haben nichts, hier gibt es nichts. Was die Soldaten sehr verwundert, die denken, die verstecken irgendwo was, denn die leben ja schließlich hier, müssen ja irgendwas essen, aber es ist nichts zu finden in dieser Hütte. Bis dieser Unhold losgeht an einem der nächsten Tage, als sie schon völlig ausgehungert sind und dann mit einem abgezogenen Kadaver zurückkommen. Man kann gar nicht mehr erkennen, was für ein Tier es war, ob Hund, ob Lamm. Und das soll dann gegessen werden. Aber einer der schon fiebernden Soldaten warnt die anderen in so einem seherischen Delir, nicht essen, nicht essen. Was denen, das ist sicher so eine Glaubwürdigkeitsklippe in dieser Geschichte, so den Appetit verdirbt, sie nehmen die Warnung von ihresgleichen, könnte man sagen, selbst wenn der Deutsche im Fieber ist, wenn er warnt vor dem Ostler, der einem Essen anbietet. Also sie nehmen keinen Bissen an. Aber irgendwann sind sie so hungrig, dass sie am nächsten Tag die Reste dieser Mahlzeit, die kärglichen Reste dieser Fleischmahlzeit, doch untereinander aufteilen. Das erinnert dann ganz stark an Märchen wieder. Das Motiv ist ganz stark, wenn sie das Falsche essen oder wenn sie von den Falschen etwas annehmen. Also man kann im Elfenreich ja mal eingeladen werden, aber man darf nichts annehmen, man darf nichts essen oder trinken, sonst muss man bleiben. Sie kennen vielleicht diesen Märchentopos, der heute noch in der Fantasy auftaucht. So ist das ein bisschen. Also es liegt ein Verwandlungszauber in der Luft, sollte man das essen. Dazu kommt es dann auch nicht, weil es einfach so in Gewalt eskaliert. Und als einer losgeht, loswankt in den Wald, im Versuch noch was dort vielleicht zu jagen, trifft er einen Wolf, einen gigantischen Wolf, der dort seinen Kameraden anfällt. Und den schießt er nieder, also mit einem Schuss ins Auge, entkommt dieser Wolf noch, was schon klar macht, dass es kein normaler Wolf sein kann. Und zurück in der Hütte erfolgt der Blutspur des Wolfes quer durch den Wald, die dann wieder zu dieser Hütte führt, wo sie sind natürlich, und da drin kauert dieser Unhold von Mann mit einem Loch, wo das eine Auge sein sollte, aus dem das Blut rinnt. Also da ist ganz deutlich diese Werwolf-Geschichte, aber ist es die andere Geschichte, die Hetzgeschichte, die uns sagt, dass der Ostler unter seinem sowieso schon Untermenschen aussehen noch eine viel schlimmere Bestie verbirgt, ist also diese Fantastikgeschichte von Karl-Heinz Strobel, ein Musterbeispiel für die menschenverachtendste Nazi-Propaganda? Oder ist es einfach eine klassische Werwolf-Geschichte in ein interessant realistisches Milieu verlagert? Wenn wir sonst nichts von Karl-Heinz Strobel wüssten, käme uns vielleicht diese politische Interpretation sehr zugespitzt vor. Dann würde vielleicht jemand sagen, da hat aber einer eine grellrote Brille auf und will jetzt alles so sehen. Wenn man die anderen Texte von Karl-Heinz Strobel kennt, dann weiß nicht. Also er gibt uns Rätsel auf, Jahrzehnte nach seinem Tod. Er wird nicht mehr viel gelesen. Bizarrerweise einer dieser aus dem Boden sprießenden Verlagen, die nach ein paar Jahren wieder zumachen und die sich halt versuchen, an Büchern, die Rechte frei sind, hat vor 20 Jahren mal ausgerechnet die dreibändige Bismarck-Biografie, die er auch geschrieben hat und die damals hoch gelobt wurde, in einem Band wieder veröffentlicht. Das ist nun das Buch von ihm, das Sie wirklich am allerwenigsten lesen sollten. Wenn Sie ein bisschen Bescheid wissen über Bismarck, dann brauchen Sie dieses Buch nicht, diese Fabuliererei. Wenn Sie keinen Bescheid wissen über Bismarck, ist es brandgefährlich, weil er natürlich von seiner deutschnationalen Seite aus an Bismarck herangeht, an den Reichsgründer und die ganze Zeit in seine Zeit hineinschreibt. Also er ist ja einer, der Österreich nicht anerkennen will als Staat. Er sagt, Österreich-Ungarn ist weg. Österreich aber, der einzige Sinn von Österreich, wenn es nicht Deutschland ist, ja, wenn dieser deutsche Teil dieses ehemaligen Reiches nicht zu Deutschland geht, dann kann der einzige Sinn ja nur sein, dass die Vielvölkerei weitergetrieben wird, dass die Deutschen dort nicht automatisch das Sagen haben. Das heißt, Österreich per se als Staatskonstrukt ist antideutsch. Das haben nicht alle Deutschsprachigen um Gottes Willen so gesehen, aber das war ja eine der großen Streitereien, die Österreich zerrissen haben. Und da ist er ganz früh dran, wir brauchen ein Reich. Österreich muss angeschlossen werden ans Deutsche Reich. Noch vor den Nazis ist er davon überzeugt. Erst recht, als er dann diese Morgenluft wittert, das könnte kommen. Er sehnt das herbei, er kann es nicht erwarten. Er kämpft dafür, dass es so kommt. Und von ihm eine Bismarck-Biografie heute wieder aufzulegen, oder gut vor 20 Jahren, das Buch finden Sie am allerleichtesten und das kriegen Sie am allerbilligsten. Das ist bizarr. Und zugleich natürlich trotzdem sacht vergiftend. Also irgendjemand scheint es ja gekauft zu haben und irgendjemand scheint es gelesen zu haben. Aber viel verwirrender, wenn Sie an seine Fantastikgeschichten kommen, ich würde Ihnen schon raten, halten Sie ein Auge auf nach Ihnen. Leider von diesen E-Books, ich habe einige davon getestet, ich fand kein wirklich gut sauber Korrekturgelesenes. Das kann sehr zermürbend werden, die vielen Fehler. Gerade wenn das vielgelesene Bücher waren, was bei den fantastischen Erzählungen der Fall ist. Und manchmal bleibt auch nur ein Leihbüchereiexemplar übrig oder so, die Seiten sind verschmutzt. Also der Scanner hat wirklich Schwierigkeiten, die Buchstaben zu erkennen. Und Sie finden manchmal in den Karl-Heinz Strobel E-Books wirklich Gobbledygook. Also nicht ein Buchstabe falsch erfasst, sondern Sie finden Wortungetüme, die Sie nicht mehr in Ihren ursprünglichen Sinn zerlegen können. Also nicht mal aus dem Satz davor und danach können Sie dann sicher sein. Dieser Extremfall ist jetzt nicht so häufig, ja, anders als der S- und F-Fehler, den Sie fast auf jeder Seite finden. Trotzdem, anders als bei manchen anderen E-Books hier, die ich schon gerne empfohlen habe, kann ich Ihnen da nicht wirklich zuraten. Aber falls es Ihnen passieren sollte, dass Sie in einer Stadtbibliothek zum Beispiel in den Beständen Fantastikgeschichten von ihm finden, in einer älteren Ausgabe, oder ein Antiquar mal nicht aufpasst, und Sie eine der Fantastik-Sammelbände von Karl-Heinz Strobel zu einem erschwinglichen Preis finden, dann schlagen Sie unbedingt zu. Wagen Sie das. Es ist eine herausfordernde Lektüre, weil Sie auf der Hut sein müssen. Weil das in manchen Teilen wirklich meisterlich Erzählen Sie auch eben auf gefährliches Gelände führt, was das Weltbild angeht, eventuell Ihre eigene Verführbarkeit zeigt. Die Geschichte, die wir draußen haben, und wir schauen uns das ja gleich einmal noch an im Rumgehen, der Kopf ist auch eine Geschichte aus der Französischen Revolution. Und es gab ja nicht nur Menschen, die von der Französischen Revolution begeistert waren. Und da spreche ich jetzt keinesfalls nur vom Adel, der den Kopf unter das Bein legen musste. Denken Sie an Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Jetzt kann ich schon im Plural nicht. Also es gibt ja viele Menschen damals, die eigentlich in ihren Zeiten, in ihren Gesellschaften liberal sind und die trotzdem sagen, da ist die Bestie losgebrochen in Frankreich. Das ist das pure Entsetzen. Und Strobel erzählt so eine Geschichte aus dem puren Entsetzen, aus der Köpferei, um die bessere Gesellschaft herbeizubringen. In der Kopf erzählt ein Kopf, der schon im Korb liegt. Und was danach mit ihm passiert. Er kann noch eine Weile bewusst sein und uns erzählen, was passiert. Und das ist natürlich ein super düsteres Bild der Französischen Revolution. Klasse zu lesen, klasse zu hören. Aber ja, ist es eine Absage an alle Ideale und alles, was die Französische Revolution will? Vielleicht nicht, weil er ist ja so begeistert von der deutschen Revolution, der Herr Strobel. Aber beim anderen Autor wäre das eine Edgar Allan Poe-Geschichte, kämen Sie auf diesen Gedanken nicht, ist es politisches Gift, was wir hier lesen. Bei Karl-Heinz Strobel ist dieses Misstrauen immer da, aber Misstrauen ist gar keine schlechte Sache, wenn Sie lesen. Weil eines sollten Sie nie tun, Büchern und Geschichten vertrauen. Die schleichen sich ein. Sie müssen Büchern und Geschichten gegenüber, gerade denen, die einem Spaß machen, immer auch ein bisschen misstrauisch sein. So, mit diesem Tipp würde ich sagen, gehen wir noch kurz, wenn Sie Lust haben, raus und schauen mal auf die Bildschirme. Ja. Da.